Hallo und herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Physikalische Chemie 1. Das ist die 21. Lehreinheit mit dem Titel Starke und schwache Elektrolyte. Wir haben in unserer letzten Lehreinheit einen Einstieg in das Gebiet der Elektrochemie vollzogen und uns aber eigentlich streng genommen erstmal weniger mit Chemie, sondern eher mit, ich sag mal, Elektrophysik beschäftigt, konkret mit dem Phänomen der Leitfähigkeit von Elektrolytlösungen. Wir haben dabei beispielsweise das erste Kohlrausche Gesetz der unabhängigen Ionenwanderung kennengelernt, demgemäß sich die Ionenwanderung in einem solchen Elektrolyten unabhängig voneinander verhält und in einen Kationen- und einen Anionenanteil aufteilen lässt, die sich aufsummieren zur molaren Leitfähigkeit der Gesamtlösung. Was wir dabei getan haben, ohne das explizit zu benennen, ist von sogenannten idealen Elektrolytlösungen auszugehen. Also Elektrolytlösungen, wo das eben geht. Und eine Voraussetzung dafür, dass das geht, dass wir diese Ionen unabhängig voneinander ansehen können und ihren Transport separieren können, ist, dass sie keine Wechselwirkungen miteinander haben. Wir können uns schon vorstellen, wie uns das im Laufe unserer Vorlesung ja schon mehrfach begegnet ist, dass das natürlich eine starke Simplifizierung, eigentlich eine Übersimplifizierung der Wirklichkeit ist und wir es in realen Systemen natürlich mit Wechselwirkungen zu tun haben. Und mit eben solchen Systemen werden wir uns in dieser Lehreinheit befassen. Das heißt, hier geht es jetzt um Abweichungen vom idealen Verhalten. Dies wird uns zum sogenannten Kohlrauschen Quadratwurzelgesetz für die Konzentrationsabhängigkeit der molaren Leitfähigkeit führen, das wir auf Grundlage eines relativ komplizierten Modellbildes, der Debye-Hückel-Theorie, die in der Physik auch gern als Poisson-Boltzmann-Formalismus bezeichnet wird, konzeptuell erfassen können. Wir haben zum Ende unserer vorigen Lehreinheit also eine kleine Knobelaufgabe formuliert und gesagt, wenn wir die molare Leitfähigkeit als eine auf die Stoffkonzentration normierte Größe uns anschauen, dann sollte die eigentlich nicht von der Elektrolytkonzentration abhängen, denn darauf ist sie ja schon normiert. Dies ist jedoch in der Praxis nicht so. Abbildung 3.4 skizziert uns einige typische experimentelle Befunde. Wir sehen da Datensätze für sogenannte starke Säuren wie Salzsäure und Schwefelsäure und für eine schwache Säure. In dem Beispiel hier ist Essigsäure gewählt. Und was da dargestellt ist, ist eine Auftragung der molaren Leitfähigkeit als Funktion der Konzentration in Wurzelform, also als Funktion der Wurzel der Konzentration. Und wir sehen, dass wir in dieser Art der Auftragung für die starken Säuren HCl und H2SO4 Geraden erhalten, während für die schwache Säure, Essigsäure, ein komplizierterer Verlauf, eine Kurve erhalten wird. Das heißt, für die starken Säuren hängt die molare Leitfähigkeit offenbar gemäß eines Wurzelgesetzes von der Konzentration ab. Für schwache Säuren ist die Abhängigkeit noch komplizierter. Im Folgenden wollen wir nun den Grund für diese beiden Typen des Verlaufs kennenlernen. Wir fangen an, indem wir uns erstmal den, wie sich gleich zeigen wird, einfacheren Fall anschauen, den der schwachen Säuren. Bisher sind wir in all unserer Betrachtung immer davon ausgegangen, dass unser Elektrolyt vollkommen dissoziiert in wässriger Lösung vorliegt. Bei rein ionischen Verbindungen, also Salzen, zum Beispiel BnHCl, Kochsalz, oder starken Säuren, zum Beispiel HCl, Salzsäure, ist dies in der Tat auch der Fall. Es gibt jedoch auch eine Klasse von Elektrolyten, die nicht vollständig dissoziieren. Das führt dann dazu, dass die molare Leitfähigkeit natürlich von der Konzentration abhängt, denn bei Konzentrationsänderung ändert sich der Dissoziationsgrad des Elektrolyten. Das heißt, es ändert sich die Menge der tatsächlich ionisch frei vorliegenden Spezies im System und die sind ja maßgeblich für Leitfähigkeit verantwortlich. Also wenn wir uns beispielsweise mal den Fall einer steigenden Elektrolytkonzentration anschauen, also Zunahme der Konzentration, dann verschiebt sich dabei gemäß des Le-Chatelierschen Prinzips das Dissoziationsgleichgewicht in Richtung der undissoziierten Spezies, um die Teilchenzahl im System zu verringern und somit dem äußeren Zwang der Konzentrationserhöhung auszuweichen. Dadurch nimmt dann die Leitfähigkeit stark ab, denn nur die dissoziierte ionische Form ist leitfähig. Die undissoziierte Form ist gar nicht oder zumindest nur sehr, sehr, sehr wenig leitfähig. Und das erzeugt den in Abbildung 3.4 gezeigten starken Abfall der Leitfähigkeit mit zunehmender Konzentration. Wir können diesen Kurvenverlauf auch sehr leicht quantitativ nachvollziehen. Wir müssen dazu nichts tun, als die Gleichgewichtslage der Dissoziation genauer zu untersuchen. Wir bleiben da mal bei dem Beispiel Essigsäure, deren Dissoziationsgleichgewicht durch die Gleichung beschrieben wird HAC, also AC steht für das Acetat-Ion, HAC steht im Gleichgewicht mit H+ und Acetat-. Wir können dafür jetzt das Massenwirkungsgesetz formulieren, das uns die Dissoziationskonstante KDIS angibt, welche auch gleich der Säurekonstante KS entspricht, wie das in Gleichung 373 hingeschrieben ist. Eigentlich ist diese Formulierung nicht ganz richtig, denn formell müssten wir statt H+ vielmehr H3O+ schreiben und auf der linken Seite der Reaktionsgleichung dann noch ein H2O haben, dessen Konzentration auch in diesen Massenwirkungsbruch eingehen müsste. würde dann im Nenner der Gleichung noch ein weiterer Faktor auftreten, nämlich eben die Konzentration von H2O. Diese können wir aber vernachlässigen, da sie während der Dissoziation annähernd konstant ist. Das heißt, wir können die sozusagen mit in die Gleichgewichtskonstante oder eben in die Säurekonstante hineinmultiplizieren. Die Konzentrationsabhängigkeit der molaren Leitfähigkeit, so wie die in Abbildung 3.4 für den Fall Essigsäure gezeigt ist, wird uns nun durch das sogenannte Ostwaldsche Verdünnungsgesetz beschrieben, wie es in Gleichung 374 hingeschrieben ist. Groß Lambda als Funktion von C ist Lambda unendlich mal Alpha von C, wobei Lambda unendlich die Grenzleitfähigkeit im Fall unendlicher Verdünnung, also sprich vollständiger Dissoziation ist, und Alpha der Dissoziationsgrad, der in diesem Fall unendlicher Verdünnung dann 1 wäre. Dieser Dissoziationsgrad lässt sich für das Beispiel der Essigsäure formulieren, so wie das in Gleichung 375 hingeschrieben ist. Dabei ist das im Zähler dieser Brüche auftauchende C0 die Ausgangskonzentration des Elektrolyten, also hier die Einwaagekonzentration der Essigsäure. Setzen wir diesen Dissoziationsgrad bzw. das nach ihm umgestellte Ostwaldsche Verdünnungsgesetz jetzt in das Massenwirkungsgesetz gemäß Gleichung 373 ein, so erhalten wir Gleichung 376, die wir auch umstellen können zu Gleichung 377. In dieser Form ist sie linearisiert. Das heißt, wir können damit durch Messung der Leitfähigkeit Groß Lambda bei verschiedenen Konzentrationen eine grafische Auftragung der Form 1 durch Lambda als Funktion von C mal Lambda vornehmen, worin wir dann eine Gerade erhalten, aus deren Achsenabschnitt wir das Lambda unendlich und aus der Steigung den für die Chemie sehr wichtigen Parameter K-Dis, also die Säuredissoziationskonstante, ermitteln können. Allerdings haben wir dabei ein Problem. Der Achsenabschnitt liegt oft sehr nah beim Ursprung und ist daher aufgrund der Fehlerbalken der Messpunkte nur sehr ungenau bestimmbar. Zwar könnten wir jetzt sagen, na, das ist uns erstmal egal, denn der Achsenabschnitt liefert uns ja nur in Anführungszeichen den in Anführungszeichen uninteressanten Parameter Lambda unendlich. Aber den Parameter brauchen wir wiederum, um im Folgenden aus der Steigung die Dissoziationskonstante K-Dis rauszuholen. Denn die steckt in der Steigung ja vergesellschaftet mit Lambda unendlich drin. Also genauer gesagt sogar mit Lambda unendlich Quadrat. Und eben genau dadurch wird dann die Bestimmung des K-Dis sehr ungenau. Daher wird das Lambda unendlich in der Praxis anstatt aus dem Achsenabschnitt einer Auftragung gemäß Gleichung 377 lieber durch eine andere Methode bestimmt, die auf dem ersten Kohlrauschen Gesetz der unabhängigen Ionenwanderung beruht, das wir im vorigen Abschnitt ja kennengelernt hatten. Für verdünnte Lösungen starker, das heißt vollständig dissoziierte Elektrolyte, sind die molaren Leitfähigkeiten nahezu konstant, beziehungsweise lassen sich sehr gut durch Extrapolation aus dem auf C gegen 0 bestimmbaren Achsenabschnitt einer Auftragung wie der in Abbildung 3.4 ermitteln. Das ist bei schwachen Elektrolyten wie der hier betrachteten Essigsäure nicht so einfach. Wir können deren Leitfähigkeit aber nun formal auf die starker Elektrolyte zurückführen, in denen die gleichen Ionen vorkommen. Die Beiträge etwaiger hierbei nun weiterer auftretender Ionen, die wir dann sozusagen zu viel zählen, können wir einfach wieder heraussubtrahieren, da dafür ja eben das Kohlrausche Gesetz der unabhängigen Ionenwanderung gilt. Oder beziehungsweise da wir annehmen, dass das gilt. Für Essigsäure könnte die Gleichung beispielsweise so lauten, wie das in 378 formuliert ist. Die Grenzleitfähigkeit von Essigsäure denken wir uns zusammengesetzt aus der Grenzleitfähigkeit von HCl, da ist also das Proton mit abgedeckt, plus der von Natriumacetat. Und was wir da jetzt zu viel drin haben, ist sozusagen das Natrium von dem Natriumacetat und das Cl von dem HCl. Und das ziehen wir jetzt sozusagen einfach wieder ab. Wir ziehen einfach den Wert von NaCl dann ab. Und dann bleibt formell der Wert von H+ und der Wert des Acetat-Ions dastehen. Soweit so gut. So können wir also schon mal den Kurvenverlauf in Abbildung 3.4 für die schwachen Elektrolyte, wie die hier dargestellte Essigsäure, verstehen. Das hat also im Wesentlichen was mit dem Dissoziationsgrad zu tun, dass da die molare Leitfähigkeit eben konzentrationsabhängig ist, weil eben der Dissoziationsgrad konzentrationsabhängig ist und nur die dissoziierte Spezies maßgeblich für Leitfähigkeit verantwortlich ist sozusagen. Aber warum haben jetzt die starken Säuren, HCl und H2SO4, die da auch in Abbildung 3.4 gezeigt sind, jetzt auch eine Konzentrationsabhängigkeit? Die sind doch vollständig dissoziiert. Das heißt, da würden wir jetzt nicht erwarten, dass wir eine Konzentrationsabhängigkeit bekommen, weil der Dissoziationsgrad noch von der Konzentration abhängt. Denn der ist ja eigentlich bei allen Konzentrationen vollständig, also gleich 1. Was hier jetzt zum Tragen kommt, ist noch ein anderer Effekt, nämlich interionische Wechselwirkungen. Fußnote dazu, streng genommen haben wir Wechselwirkung natürlich auch bei schwachen Elektrolyten. Dort spielt allerdings der Effekt der mit steigender Konzentration abnehmenden Dissoziation, was wir eben diskutiert haben, eine größere Rolle. Wechselwirkungen sind da hingegen nicht so relevant, denn die Ionen da haben wenig Kontakt miteinander. Bei geringer Konzentration deshalb, weil eben die Konzentration gering ist, also sprich wir eine große Verdünnung haben und damit ein großer gegenseitiger Abstand der Ionen realisiert ist. Und bei hohen Konzentrationen deshalb, weil die dann eben nicht stark dissoziiert sind und wir auch nicht viele Ionen pro Lösung vorliegen haben, also auch wieder großen interionischen Abstand haben. Wenn wir es aber genau nehmen wollten, dann könnten wir sogar auch für die schwachen Elektrolyte die Effekte von Wechselwirkungen noch mitbilanzieren, indem wir in Gleichung 377 berücksichtigen, dass die Dissoziationskonstante ihrerseits von der Elektrolytkonzentration abhängt. Denn eigentlich müssten wir nämlich in dem Massenwirkungsgesetz, Gleichung 373, Aktivitäten anstatt von Konzentration verwenden. Das noch als Fußnote zu den schwachen Elektrolyten. Wir widmen uns jetzt den starken Elektrolyten zu und müssen uns da vor allem jetzt den interionischen Wechselwirkungen widmen. Denn die sind es, die dort maßgeblich zum Tragen kommen und zu Abweichungen vom idealen Verhalten führen. Für verdünnte Lösungen starker Elektrolyte gilt das zunächst einmal experimentell gefundene Kohlrausche Quadratwurzelgesetz, wie es uns in Gleichung 379 hingeschrieben ist. Diesen Verlauf haben wir ja auch in Abbildung 3.4 gesehen. Da ergibt sich ja in einer Auftragung der molaren Leitfähigkeit als Funktion der Wurzel der Konzentration eine Gerade mit negativer Steigung. Das ist genau das, was uns Gleichung 379 jetzt in mathematischer Form hinschreibt, die, wie gesagt, erstmal empirisch so gefunden wurde. In dieser Gleichung ist B eine stoffspezifische Konstante, die vor allem davon abhängt, wie viele Ladungen das betreffende Elektrolytion trägt. In der Tat haben wir auch das ja schon in Abbildung 3.4 gesehen. Da hat die Gerade für die Schwefelsäure eine stärkere abfallende Steigung als die Gerade für die Salzsäure. Wir wollen nun dieses Kohlrausche Quadratwurzelgesetz auch theoretisch ableiten. Dazu vollziehen wir jetzt eine insgesamt recht komplizierte Theorie nach Debye, Hückel und Onsager in vereinfachter Form nach, die in der Chemie unter dem Namen Debye-Hückel-Theorie bekannt ist. In der Physik wird in diesem Kontext eher vom Poisson-Boltzmann-Formalismus gesprochen. Wir werden zum Ende unserer Herleitung auch sehen, wo das herkommt, also warum da jetzt die Namen Poisson und Boltzmann drin vorkommen. Dazu müssen wir uns, wie gesagt, mit interionischen Wechselwirkungen befassen. Hier bietet es sich an, dass wir uns diese erstmal phänomenologisch anschauen. Aufgrund elektrostatischer Kräfte ist jedes, sagen wir mal, Kation von einer sozusagen Wolke aus negativ geladenen Anionen umgeben. Und umgekehrt gilt das genauso. Das ist uns in Abbildung 3.5 schematisch skizziert. Bewegt sich nun das Kation durch Anlegen eines elektrischen Feldes nach, sagen wir mal, links, so verschiebt sich seine umgebende Ionenwolke in die andere Richtung, also sprich nach rechts, wie das in Abbildung 3.6 schematisch skizziert ist. Daraus resultiert ein temporäres Dipolmoment, welches auf lokaler Ebene die Ladungsneutralität aufhebt. Und dadurch wirkt eine elektrostatische Rückstellkraft auf das Kation, ähnlich wie beim Spannen einer Feder, welches dadurch gebremst wird, also in seiner Mobilität eingeschränkt wird. Dieser Effekt wird als Relaxationseffekt bezeichnet. Er ist umso ausgeprägter, je größer die Ionenwolke ist, das heißt, je höher die Elektrolytkonzentration ist. Und zusätzlich kommt noch ein weiterer Effekt ins Spiel. Es wirkt nämlich zusätzlich noch eine Reibungskraft auf die Ionen, die von ihren Hydrathüllen hervorgerufen wird. Das Kation in der Abbildung 3.6b schleppt ja auch noch eine Hydrathülle mit sich und ebenso tun das auch die Anionen in der umgebenden Wolke. Das Kation wandert also faktisch mitsamt seiner Hydrathülle durch einen Gegenstrom ebenfalls hydratisierter Anionen. Dabei stoßen diese Hydrathüllen sozusagen aneinander und dadurch ergibt sich eine Reibungskraft. Dieser Effekt wird elektrophoretischer Effekt genannt. Der führt zu einer noch deutlich geringeren Ionenmobilität. Um das jetzt quantitativ zu beschreiben, verfolgen wir einen Ansatz, den wir schon oft im Laufe unserer Vorlesung benutzt haben. Wir gehen erstmal vom idealen Fall aus und tragen Abweichungen von der Idealität durch Korrekturterme Rechnung. Wir wenden das jetzt konkret auf das chemische Potenzial der Ionen an, das wir ansetzen aus einem idealen Beitrag, der für hochverdünnte Lösungen gilt, und einem zusätzlichen Beitrag, einem Exzessbeitrag, der bei hohen Konzentrationen zusätzlich ins Spiel kommt. Und in einem allerersten, einfachen Ansatz erstmal gegeben ist als Ladung mal elektrostatisches Potenzial der Ionenwolke, welche auf das Zentralion wirkt. Dieses Potenzial bezeichnen wir als Phi W, Phi Wolke sozusagen. Das ist uns in Gleichung 380 ausgedrückt. Bislang hatten wir den Unterschied zwischen dem idealen und dem realen Verhalten stets so erfasst, dass wir bei konzentrationsabhängigen Größen von der Konzentration immer zur Aktivität der beteiligten Stoffe übergegangen sind. Und genau das tun wir jetzt auch im Hinblick auf das chemische Potenzial. Wir gehen erstmal aus von der konzentrationsabhängigen Form, die im Bereich der Elektrochemie weniger mit der molaren Konzentration C als eher mit der Molalität M gegeben ist, wie das in Gleichung 381 hingeschrieben ist. Der Summand μ unendlich in dieser Gleichung ist ein Referenzwert, der für eine einmolale pseudo-ideale Referenzlösung definiert ist. Um da jetzt übrigens der Einheit Rechnung zu tragen, wird im Nenner des Arguments des Logarithmus noch ein Dimensionsfaktor M Standard 1 Mol pro Kilogramm verwendet, sodass das Argument des Logarithmus dann dimensionslos ist. Jetzt gehen wir von dem Konzentrationsmaß, was hier eben wie gesagt als Molalität gegeben ist, zu einem Aktivitätsmaß über, so wie es in Gleichung 382 hingeschrieben ist. Darin ist jetzt die Molalität durch die Aktivität ausgetauscht. Die Aktivität beschreibt, wie wir das schon mehrfach in unserer Vorlesung kennengelernt haben, so eine Art aktive Konzentration und hängt mit der Konzentration, in unserem Fall also mit der Molalität, über einen Aktivitätskoeffizienten zusammen, wie das in Gleichung 383 ausgedrückt ist. Dieser Koeffizient hat Werte von 0 bis 1. Das heißt, in der Praxis ist die Aktivität immer kleiner als die Konzentration, beziehungsweise hier Molalität. Damit ist das reale chemische Potenzial immer kleiner als das chemische Potenzial einer idealen Elektrolytlösung. Das können wir konzeptuell so verstehen, dass in der realen Elektrolytlösung je nach Konzentration mehr oder weniger stark ausgeprägte attraktive elektrostatische Wechselwirkungen auftreten, die im thermodynamischen Sinn das System stabilisieren, was bedeutet, dass die freie Enthalpie abgesenkt wird und das chemische Potenzial ist ja eine molare Form der freien Enthalpie sozusagen, das dann eben auch abgesenkt wird. Fassen wir jetzt die beiden Ansätze, den gemäß Gleichung 380 und den gemäß Gleichung 382 zusammen. So erhalten wir einen Ausdruck für den Logarithmus des Aktivitätskoeffizienten, wie das in Gleichung 384 hingeschrieben ist. Das heißt, die Lösung unseres Problems, eine Formel für die Konzentrationsabhängigkeit der molaren Leitfähigkeit starker Elektrolyte zu finden, läuft damit also darauf hinaus, einen Ausdruck für die Konzentrationsabhängigkeit des Potentials der Ionenwolke am Ort des Zentralions zu finden. Denn das taucht da auf der rechten Seite im Zähler von Gleichung 384 auf. Und das finden wir jetzt durch folgenden Gedanken. Bildlich gesprochen können wir uns die Ionenwolke als Differenz aus einem Zentralion mit Wolke und einem Zentralion ohne Wolke auffassen. Ne? Also Zentralion mit Wolke minus nur Zentralion ergibt sozusagen nur den Wolkenanteil. Für beides gibt es exakte Formulierungen der elektrostatischen Potenziale in der Physik. Die lauten so, wie das in Gleichung 385 hingeschrieben ist. Also das sind eigentlich zwei Gleichungen, die da aufgeführt sind. Ne? Die linke Gleichung, Phi1, beschreibt uns das elektrostatische Potenzial eines einzelnen Ions mit einer positiven Ladung plus 1. Das ist das aus der Physik hoffentlich hinlänglich bekannte Coulomb-Potenzial. Die rechte Gleichung, Phi2, gibt uns das elektrostatische Potenzial eines Ions an, welches von einer negativ geladenen Ionenwolke umgeben und damit abgeschirmt wird. Das wird auch als abgeschirmtes Coulomb-Potential oder englisch Screened Coulomb Potential bezeichnet. Diese beiden Ausdrücke in Gleichung 385 sind jetzt erstmal für ein einfaches Beispiel eines einwertigen Elektrolyten, wie beispielsweise NaCl formuliert, was uns im Folgenden die Lösung mathematisch vereinfacht. Die Dielektrizitätskonstante des Lösungsmittels ist in diesen Gleichungen mit Epsilon mit dem Index R angegeben und in der rechten Gleichung des Pars 385 findet sich noch ein RD drin, das ist die sogenannte Debye-Länge. Die entspricht der Distanz, bei der das Potential Phi2 auf das Ethylfache abgefallen ist und wird daher auch als Abschirmlänge oder englisch Screening Length bezeichnet. Das sind also wie gesagt einfach zwei Gleichungen aus der Physik. Die Gleichungen für das Potential eines sozusagen nackten Ions und die Gleichungen für das Potential eines abgeschirmten Ions. Das Potential der Ionenwolke ergibt sich nun in diesem einfachen Modellbild einfach aus der Differenz dieser beiden Ausdrücke, wie das in Gleichung 386 hingeschrieben ist. Und um nun dieses Potential am Ort des Zentralions angeben zu können, führen wir eine Taylor-Reihenentwicklung für kleine r durch. Dabei ist es ausreichend, nur das erste Glied der Reihe zu berücksichtigen, demgemäß sich dann die Form von Gleichung 378 ergibt. Hiernach ist das sozusagen Wolkenpotential umgekehrt proportional der Abschirmlänge, also der Debye-Länge, des abgeschirmten Coulomb-Potentials. Unser Problem ist nun also mathematisch gelöst, wenn es uns jetzt noch gelingt, eine Formel für diese Abschirmlänge als Funktion der Konzentration anzugeben. Die genaue Herleitung davon übersteigt jetzt den Rahmen dieser Lehreinheit und unseres Skripts, kann jedoch in gängigen Lehrbüchern der physikalischen Chemie nachgeschlagen werden. Kurz als Fußnote, was wir dazu brauchen, ist die Boltzmann-Verteilung und die sogenannte Poisson-Gleichung, die eine der Maxwell'schen Gleichungen ist. Deshalb wird die hier behandelte Theorie, die in der Chemie eben, wie gesagt, gemeinhin Debye-Hückel-Theorie genannt wird, in der Physik oft auch als Poisson-Boltzmann-Formalismus bezeichnet. Das Ergebnis dieser Herleitung ist Ihnen in Gleichung 388 hingeschrieben. Dort sehen wir den Ausdruck für RD eines beliebigen Elektrolyten. Da mögen Sie sich jetzt vielleicht fragen, wenn Sie auf diese Gleichung gucken, hä, wo steht denn da das C drin? Wir wollten doch eine Konzentrationsabhängigkeit von dem RD herleiten. Wo ist denn die jetzt? Die steckt in dem Parameter I drin. Unter I verstehen wir die Ionenstärke des Elektrolyten. Diese hängt mit der Konzentration bzw. der Molalität zusammen, wie das in Gleichung 389 hingeschrieben ist. Die ist also abhängig von der Konzentration C und der Ladungszahl Z des betrachteten Ions. Bei einfach geladenen Ionen ist die Ionenstärke einfach gleich der Salzkonzentration. Also zum Beispiel die Ionenstärke einer 0,1-molaren Natriumchloridlösung ist einfach I ist gleich 0,1 Mol pro Liter. Etwas anders verhält sich das bei 1:2 oder 2:1 Elektrolyten, wie beispielsweise Calciumchlorid. Dort ergibt sich beispielsweise das so, dass die Ionenstärke dem Dreifachen der Konzentration entspricht. Damit sind wir am Ende dieser Lehreinheit angelangt. Wir können zusammenfassend festhalten, dass wir jetzt die Konzentrationsabhängigkeit der molaren Leitfähigkeit verstehen können. Für schwache Elektrolyte ergibt sich ein recht betonter Abfall mit steigender Konzentration, der sich auf die dabei zurückgedrängte Dissoziation des Elektrolyten zurückführen lässt. Für starke Elektrolyte ergibt sich ein weniger betonter Abfall, aber trotzdem nichtsdestotrotz immer noch ein Abfall, gemäß eines Wurzelgesetzes, der durch interionische Wechselwirkungen bedingt ist. Die Leitfähigkeit selbst ist eine wichtige Größe, beispielsweise in der chemischen Analytik. Denn eben über die konzentrationsabhängige Leitfähigkeit können wir beispielsweise im Verfahren der Konduktometrie Konzentrationen messen von Ionen. Und auch zur Auslegung elektrochemischer Zellen müssen wir die Leitfähigkeit im Elektrolyten im Auge haben. Denn die bestimmt uns letzten Endes, welche Menge an Ladung da durchgehen kann. Und da wir ja stets einen geschlossenen Stromkreis brauchen, ist das auch der limitierende Faktor für die Menge an Ladungen, die in Form von Elektronen im metallischen Teil einer elektrochemischen Zelle fließen kann. Und gerade da sind interionische Wechselwirkungen oft sehr relevant, weil wir es da oft nicht mit verdünnten Lösungen der Elektrolyten zu tun haben. Denn das wollen wir nicht haben, denn die Ionen sind ja die chemisch wirksame Spezies sozusagen in so einer elektrochemischen Zelle und davon wollen wir natürlich möglichst viele haben. Damit sind wir ja schon auf dem Sprung, uns einmal genauer mit elektrochemischen Zellen zu befassen. Vor allem mit deren Realisierungsform der galvanischen Zelle, die im Bereich der Energiewirtschaft schon jetzt in mannigfaltiger Form in Batterien eine Rolle spielt. Und natürlich im Zuge des notwendigen Übergangs unserer Energiewirtschaft weg von einer auf fossilen Brennstoffen und damit nicht nachhaltigen Form hin zu einer zyklisch erneuerbaren, regenerativen Form eine noch viel größere Rolle spielen muss. Mit der physikalischen Chemie der elektrochemischen Vorgänge in solchen Zellen wollen wir uns in den nächsten zwei Lehreinheiten näher befassen.